Hätte ich nur dieses Haus gekauft und wäre normaler Angestellter oder normal selbstständig, wäre ich jetzt am Arsch.
Wie 20 Millionen Schulden. Wie kann er denn da ruhig sich in so ein Hotelzimmer sitzen und ein Podcast-Interview mit Aaron machen?
Man gewöhnt sich halt an die großen Zahlen. In 7 Jahren 40 Wohnungen gekauft und dann jetzt halt nochmal in 8 Jahren drauf irgendwie 280 dann. Ne?
Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man das Konzept Immobilien schnell verstehen kann, der Weg aber hin zum Machen ziemlich lang sein kann.
Bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, weil ich halt aus der Privatinso kam und ich konnte da erst kaufen. Aber sobald ich kaufen konnte, habe ich das dann auch umgesetzt. Du hast dann immer hier jemanden auf der Schulter sitzen, der dir im Prinzip sagt so, nee, das, und wenn das nicht, stell dir vor, es geht doch in die Hose und stell dir vor, das klappt doch nicht. Das habe ich übrigens heute noch, gerade bei größeren Dingern. Ich kaufe jetzt was für 3,25 Millionen nächste Woche. Da hatte ich genau gestern Abend hier alleine im Hotelbett wieder diesen Moment. Scheiße, hast du das wirklich alles geprüft? Ist da nicht noch irgendein Haken?
Ihr redet ganz anders über Geld, das ist wirklich so.
Ja, wir finden das geil, Geld. Geld ist gut. Dieses über Geld spricht man nicht, das ist doch, wer hat das erfunden?
Was steht denn den 20 Millionen Schulden gegenüber? Basti, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Es ist schön, dich zu sehen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Fangen wir an mit einer ganz einfachen Frage. Wie sehr beschäftigt dich der Tod?
Oha, Aaron, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich direkt ein Ding, berechtigte Frage. Also ich habe mich schon mal damit auseinandergesetzt. Natürlich, was die ganze Absicherung für die Familie angeht, habe ich viel gemacht. Ne? Also dass das alles sowohl bei mir als auch bei meiner Frau, wenn uns gegenseitig was passiert, dass das alles irgendwie in trockenen Tüchern ist, was ich glaube, ist auch wichtig, wenn man Unternehmer ist, jetzt auch mal egal, wie groß oder klein das Unternehmen ist. Das ist was, was man nicht vor sich herschieben sollte. In der Zeit, wo wir das gemacht haben, habe ich mich natürlich intensiver mit dem Tod an sich auseinandergesetzt. Aber das ist jetzt nicht so in meinem normalen Alltag, dass das präsent ist, weil ich bin ein sehr lebensfreudiger Mensch und meine Kinder, weißt ja selber, dass die strahlen jeden Tag Lebensfreude aus und ja, das sind schöne Dinge. Ich glaube, ich kann mich noch lang genug mit dem Tod oder auf den Tod vorbereiten, von daher.
Das wünsche ich dir natürlich. Also diese komische Frage zu Beginn, die hat tatsächlich einen Kontext. Und zwar habe ich seit 2018 viele Gespräche hier im Andersmacher-Podcast geführt und nach langer Pause ist er jetzt ja wieder da. Und in der Zwischenzeit habe ich immer wieder mal so mitbekommen, ist der ein oder andere Gesprächspartner von mir von früher verstorben. Und ich möchte diesen Anfang, auch wenn das vielleicht für dich möglicherweise komisch ist, ich möchte das den folgenden drei Personen widmen. Und zwar ist das einmal Jürgen Bock. Das ist Folge 141, wenn das Leben aus dem Rhythmus ist. Hat mich ziemlich schockiert, dass ich das auf LinkedIn gesehen habe. Jürgen ist verstorben. Sally Perell ist in der Zwischenzeit verstorben. Folge 125, wo war Gott in Auschwitz? Viele haben mit Sicherheit diese Folge gehört gehabt. Und Christian Frommert, Folge 99, Magersucht und Medienleben, der frühere Kommunikationsleiter, PR-Ansprechpartner bei der TSG Hoffenheim, früher mit Jan Ulrich unterwegs gewesen bei der Deutschen Telekom im Radsport und auch er ist verstorben. Und mich hat das ganz merkwürdig berührt, wenn ich das so gesehen habe, weil ich mir so dachte, so, mit denen habe ich mich doch noch irgendwie unterhalten und natürlich war viel Zeit dazwischen und also auf die Gefahr hin, dass es vielleicht für dich komisch ist, weil wir jetzt unseren Podcast haben,
alles gut.
Möchte ich ganz bewusst so das Gespräch starten und ich dachte, wir nehmen uns auch einen kurzen Moment und widmen irgendwie einen kurzen Schweigemoment diesen Personen. Ich danke dir, Basti.
Gerne. Ist übrigens bei mir auch so. Viele Weggefährten schon nicht mehr unter uns. Ne? Ich glaube, allein bei mir aus der Abi-Stufe 5, 6 Stück relativ früh verstorben. Schon gruselig.
Wie gehst du damit um?
Ja, das schockiert einen natürlich. Aber gut, das Leben geht weiter. Was willst du machen? Ne? Also weiß nicht, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Verdränger. Eher als der sich damit hart auseinandersetzt, weil ich aber auch in meinem normalen unternehmerischen Alltag jetzt nicht 3 Wochen Zeit habe, um mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Das ist halt, ob das gut ist, wird man sehen, aber ich bin grundsätzlich eher so ein Verdrängertyp, von daher.
Ja, okay. Was du sonst noch so für ein Typ bist, finden wir jetzt direkt zu Beginn heraus. Ich habe einen YouTube-Kommentar rausgesucht. Zitat. Der Basti ist der Beste. Als er noch kleiner war, Anführungsstriche, hat er mir ein paar Mal auf Facebook Tipps gegeben. Er ist von Grund auf solide und hat sich alles selber hart erarbeitet. Ein Mann der Tat und nicht nur bla bla. Da kannst alles glauben, was der zu erzählen hat.
Ja, sehr schön. Vielen Dank an den Verfasser.
Ja, das ist doch mal hier eine hohe Erwartungshaltung jetzt. Lass uns ganz kurz mit einem Steckbrief starten. Ganz kurz und knackig. Dein Name?
Mein Name ist Sebastian Heinz Wilhelm, für die es nicht wissen. Kopp, habe ich auch noch nie gedroppt, ne? Von meinen Opas, der Vorname. 43 noch heute. Geboren in Aachen, dann irgendwann mal nach Leverkusen, weil mein Vater Architektur studiert hat, zack, ich damit hin. Ne? Logisch, weil Familie in Leverkusen. Ja, dann ganz normaler Werdegang, Schule, Abi 2000, angefangen, nicht erfolgreich zu studieren, abgebrochen, irgendwann im Strukturvertrieb gelandet, pleite gewesen, mit Immobilien angefangen, aus der Pleite wieder rausgearbeitet, immer mehr Immobilien gekauft und jetzt seit einigen Jahren Immobilien, aber auch Multiunternehmer, also ein paar andere Dinge noch laufen und ja, das ist ganz okay soweit dafür, was man mir mal prophezeit hat mit Anfang 20, sagen wir mal vorsichtig.
Ich finde das schön, du hast mir meinen Steckbrief einfach direkt auseinandergenommen. Ich hätte dich nämlich so nach und nach gefragt, dein Alter, deine Heimat, deine Geschwister.
Ach so, sorry, das habe ich dann falsch verstanden.
Alles gut, du hast es besser gemacht, als ich es hier vorbereiten hätte können. Stell dir vor, Basti, wir treffen uns abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Klassisch würde ich wahrscheinlich ein Bier trinken, je nachdem, wo wir sind. Also im Umkreis vom Rheinland auf jeden Fall ein Kölsch.
Ja, stell dir vor, wir würden uns da tatsächlich treffen, ja, und ich weiß nicht, es kommt darauf an, ob ich einen Nicht-Alkoholtag habe oder einen alkoholischen Tag.
Das wäre bei mir auch die Frage vorher, ja.
Das hat sich bei mir dieses Jahr so ein bisschen geändert. Ich versuche so die Tage mit Alkohol einfach zu reduzieren.
Ja,
und, ne, dann ich auch. Dann kann es auch mal nur das Wasser sein und nicht der beliebte Aperol-Spritz. Worüber würdest du dich, wenn wir uns treffen, am liebsten unterhalten mit mir?
Ich würde dich erstmal grundsätzlich fragen, wie es dir geht, weil ich immer froh bin, wenn man sich mal länger nicht gesehen hat, ja, was die Leute so machen und dann, abgesehen von gesundheitlichen oder Familienthemen, die für mich natürlich immer Vorrang haben, interessiert mich natürlich immer bei den Menschen, die ich kennengelernt habe, gerade wenn sie auch einen unternehmerischen Hintergrund haben, was da so abgeht, ne?
Ja, das würde ich dir erzählen. Und du hast ja eben schon den wunderbaren Elevator-Pitch gebracht, was du in aller Kürze der Zeit da präsentiert hast in deiner Kurzbiografie. Was genau heißt das denn jetzt konkret? Also, ich habe verstanden, du machst irgendwas mit Immobilien und vielleicht noch ein paar mehr Sachen. Was heißt das konkret?
Genau, also ich habe mehrere GmbHs. Eine vermögensverwaltende GmbH, eine operative GmbH ist ein Coworking-Space. Da bieten wir Leuten eine berufliche Heimat an in Leverkusen, wenn sie nicht mehr im Homeoffice arbeiten wollen. Das ist bei mir auch so das Thema. Ne? Ich habe das auch irgendwann leid gehabt, weil wenn dann ständig an der Tür jemand klopft oder man sich ablenken kann oder gar nicht mehr aus der Jogginghose rauskommt. Da haben wir viel Zuspruch in Leverkusen. Teilweise dürfen die Leute auch gar nicht ihre Gewerbe irgendwie bei sich in den Wohnungen oder Häusern anmelden, weil das in Teilungserklärungen drin steht oder so. Das ist so die eine Baustelle. Dann natürlich habe ich privat in jeglicher Form Immobilien gekauft. Nächste Woche gehe ich zum Notar. Da sind wir, glaube ich, bei 320 Einheiten dann insgesamt. Klassisch Buy and Hold. Mache mittlerweile aber auch Projektentwicklungen. Also habe jetzt zwei Häuser in Düsseldorf gekauft. Die werden aufgeteilt, entwickelt und dann als Einzelwohnung abverkauft. Natürlich vorher nochmal richtig schick gemacht. Ja, das ist so mein Alltag. Also im Prinzip der größte Teil meiner unternehmerischen Tätigkeit ist, ich kaufe Immobilien, die hässlich sind und schrottig und mache die schicki.
Warum Immobilien?
Das ist eine berechtigte Frage, weil das für mich, glaube ich, einer der Wege ist, wo ich mich am besten selbst verwirklichen kann. Ne? Also mir macht das unheimlich Spaß, weil man da so viel Kreativität einfließen lassen kann. Ich finde es als Asset an sich sehr, sehr transparent. Ja, weil also an so einem Notarvertrag, da kann man jetzt nicht viel verschleiern oder rütteln oder sonst irgendwas. Und der ganze Einkaufsprozess, wir gehen jetzt immer davon aus, dass wir mit normalen, nicht kriminellen Menschen Geschäfte machen, was ja wahrscheinlich in 99,9% der Fälle der Fall ist, dann ist das auch sehr, sehr transparent zu gestalten. Und die Entwicklungsmöglichkeiten, die man bei Immobilien hat, sind einfach wunderbar. Ne? Also wenn man aus so einem hässlichen Endline vielleicht perspektivisch einen Schwan machen kann und ja, damit auch noch gutes Geld verdient, dann ist das für mich eine sehr schöne Sache. Und es hat ein Stück weit auch, also nicht komplett, aber ein Stück weit auch mit passivem Einkommen am Ende zu tun. Ich würde niemals sagen, dass das komplett passiv ist, aber man kriegt schon, wenn man die Strukturen sich baut, einen sehr schönen Stundenlohn dahergeleitet. Ja, und der größte Effekt ist halt Leverage, ne? Also ich hole mir von der Bank Geld, bin sehr dankbar dafür, dass die mir das regelmäßig geben, freue mich, Mietern ein schönes Dach über dem Kopf zu geben und dass der dann auch sehr dankbar ist, mir die Kredite, die Bank mir gibt, im Endeffekt abzubezahlen. Das ist, also bei den Eigenkapitalrenditen wüsste ich jetzt nicht, was ich anderes machen sollte, außer natürlich Unternehmertum an sich, aber auf Angestellte habe ich nicht so viel Bock, deshalb fällt das eigentlich bei mir flach, dass ich jetzt sage, ich skaliere jetzt ein Unternehmen auf 100 Mitarbeiter oder so, das ist, da bin ich raus.
Nimm uns mal mit in den Moment, wo du das erste Mal eine Immobilie gekauft hast und beim Notar sitzt und unterschreibst.
Das war crazy. Da habe ich ganz schön gezittert. Also das war ja die erste Wohnung für 27.000 Euro in Langenfeld, direkt neben Düsseldorf, so ein kleines Apartment. Das war krass, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Weil das, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war halt die erste. Ich wusste immer, dass es nicht bei der einen bleibt, solange die Bank mir Geld gibt, was Gott sei Dank funktioniert hat. Aber das ist natürlich auch so ein Stück weit, dass man sagt, okay, das ist jetzt der erste Baustein zu deinem Ziel. Mein Ziel war ja immer, ich wollte mich ein Stück weit unabhängig von der Selbstständigkeit machen, unabhängig von Leuten machen, die irgendwie nur Rechnungen bezahlen müssen oder so. Und da habe ich gedacht, ja gut, das machst du jetzt noch, keine Ahnung, 30, 40 Mal und dann sieht das alles schon relativ gut aus, ne? Also war ja auch mit Kind auf dem Weg und Thema Altersvorsorge und so, es war schon ein Stück weit, dass man gesagt hat, okay, auch Erleichterung, ne? Jetzt ist man den Schritt gegangen, den ich damals für richtig hielt und auch heute definitiv noch für richtig halte. Das war schon so ein bisschen hyped auch, ne? Also ich war gut drauf danach.
In welchem Jahr sind wir da?
2010, Dezember.
Dezember, 2010, okay. Wie war denn die Marktlage 2010?
Ja, 30 Quadratmeter in Langenfeld kosten jetzt, keine Ahnung, 3.000 Euro der Quadratmeter, okay. Und da halt unter 1.000. Das war ja so kurz nach der Subprime-Krise, ne, Immobilienkrise. Jeder hat gefühlt, dir in der Bank erzählt, das ist jetzt ein schwarzes Loch, tut sich auf, Immobilien werden alle da reingekippt und dann kannst du nie mehr vermieten. War schon noch sehr depressive Stimmung. Was sich danach aber richtig gut entwickelt hat, ne? Also so 11, 12, ich bin natürlich in eine Phase reingegangen, wo sich das relativ langsam entwickelt hat, erstmal am Anfang, zu meinen Gunsten. Das war jetzt irgendwie die letzten 5 Jahre komplett anders, ob das Zinsentwicklung war oder davor auch der Boost, den die Märkte dann irgendwann bis 2021 gemacht haben. 22, sorry. Du konntest halt im Prinzip ins Internet reingehen und ich hätte gefühlt ganz Leverkusen kaufen können. Also ich habe dann so Abstriche gemacht bei Wohnungen für unter 1.000 Euro im Quadratmeter in Leverkusen, jetzt auch 2.000, 3.000 kosten, weil ich gesagt habe, ja, okay, da sind die Rohre auf Putz. Mhm. Ja, okay, da gibt's einen Balkon, der gefällt mir jetzt nicht, der ist mir zu groß, zu klein, was auch immer. Das war schon verrückt.
Ich meine, wer hat's gesagt? War das Warren Buffett oder war das hier Costolani über Aktien? Man soll dann kaufen, wenn die anderen Panik haben. Ne? Es, genau. Klingt danach, dass das für Immobilien auch so ist.
Ich sehe das definitiv so. Also gibt's ja mehrere klassische Sprüche. Ne? Ich glaube, der eine von denen hat noch gesagt, wenn die Straßen blutgetränkt sind, ja. Wobei ich das ein bisschen martialisch finde als Ansage. Oder die Vermögen werden halt in Krisenzeiten geschaffen. Ne? Und wir sind, glaube ich, auch jetzt gerade wieder genau in so einer Zeit, wo man sagen kann, wer vielleicht jetzt die richtigen Assets für sich definiert und da auch einsteigt, den Mut hat zu sagen, obwohl der Banker sagt, ist gerade alles schwierig oder obwohl, weiß ich nicht, jeder Freund, jede Kumpeline einem erzählt von wegen, das mit den Immobilien, das geht doch gar nicht. Also diese typischen Stammtischgespräche, ne, mit Mietnomaden und so. Ich glaube, wenn man das jetzt richtig macht, dass Immobilien vom Pricing her in den nächsten Jahren einen ziemlich krassen Boost kriegen werden, weil, wo sollen die ganzen Leute hin? Ne? Wir haben ja keinen Wohnraum.
Ja, also das Thema, das klappen wir später auch noch auf. Aber ich würde nochmal gerne zurück da in den Dezember 2010. Wer hat dich denn auf die Idee gebracht? Wie bist du denn, also wie kommt man auf die Idee, dann da so ein kleines Apartment zu kaufen?
Also ich wollte schon immer Immobilien kaufen. Ich komme ja aus dem Vertrieb, ursprünglich aus dem Finanzvertrieb und ich habe ja Baufinanzierungen vermittelt immer für Eigenheimnutzer, weil das ein sehr angenehmes Empfehlungsgeschäft war, weil das war halt emotional so aufgeladen, wenn du den Leuten die eigene Bude sauber finanziert hast, dann waren die sehr dankbar, haben den anderen Kram halt auch relativ blind mit dir gemacht. Und dann habe ich halt immer oftmals die Damen des Hauses angesprochen, habe gesagt, du, hör mal, ich nenne sie jetzt einfach mal Katrin, was wäre denn, wenn wir die Immobilie jetzt in der Hälfte der Zeit abbezahlen können? Ne? Also die Finanzierung läuft eigentlich bis zum Rentenalter, wie das bei so einer eigennutzenden Immobilie ist. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte eine Möglichkeit, dass wir das irgendwie um die Hälfte verkürzen können, indem du eine Kapitalanlageimmobilie irgendwo im Speckgürtel von Köln kaufst, nach 10 Jahren verkaufst du die steuerfrei und den Gewinn nimmst du dann und steckst ihn in deine Tilgung. So, das hat auch immer ganz gut geklappt und mein damaliger Mentor hat dann immer gesagt, weißt du, wie das noch besser klappt? Wenn du einfach sagen kannst, ich habe da auch eine Immobilie.
Ja.
Ich mache das selber. Ja, und dann, also der hat uns auch immer relativ hart gebrieft. Jetzt muss man sagen, mein Vater ist Architekt, der kommt aus der Baubranche, der hat auch früher selber gebaut für einen eigenen Bestand, hat dann auch wegen Scheidung alles verloren, aber steht immer auf dem anderen Thema, auf dem anderen Blatt. Für mich war das irgendwie klar. Ne? Also mein Opa, meine Oma, Uropa, die Immobilie, in der ich jetzt mein Büro habe, die ist über 3 Generationen weitergegangen, die wurde zerbombt im Krieg, da war die Bäckerei von meinen Großeltern drin, von meinem Uropa drin, da war das Architekturbüro von meinem Vater drin, jetzt ist mein Büro und mein Coworking Space da drin, nächstes Jahr werde ich die Immobilie meinem Vater abkaufen. Das waren alles so Dinge, ich war früher mit auf den Baustellen, habe da mitgeholfen, auch in der Schulzeit und so, irgendwie hatte ich immer was damit zu tun und ich fand das immer großartig, also was kaufen, also Geld leihen, was kaufen, vermieten und jemand anders bezahlt es ab, fand ich immer faszinierend.
Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man das Konzept Immobilien schnell verstehen kann, ja, das, was du ja auch skizzierst. Der Weg aber hin zum Machen, der Weg hin zur Notarunterschrift, um da bei dem Bild zu bleiben, ziemlich lang sein kann, ne? Weil je nachdem, wie man so gestrickt ist, also gibt es dann die alle möglichen Themen und dann Ausreden und dann hier nochmal ein bisschen gucken und dann da nochmal, das schwingt vielleicht auch mal so ein bisschen Angst dann noch mit. Jetzt klingt das für mich, aber das hat bei dir jetzt ja auch, also du bist damit aufgewachsen, aber es hat ja auch gebraucht, bis du dann selbst gekauft hast, ne?
Ja. Also bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, weil ich halt aus der Privatinso kam und ich konnte da erst kaufen. Aber sobald ich kaufen konnte, habe ich das dann auch umgesetzt. Ich meine, Konstantin Buschmann, der Chef von Bravos, der hat mal im Podcast so einen schönen Spruch gesagt, wenn du Zweifel hast, ja, dann hast du auf einmal in deinem kleinen Umfeld, erweiterten Umfeld, einen riesengroßen Fanclub. Ja, ja. Den Fanclub der Mitzweifler. Und das ist so ein deutsches Phänomen auch, ne, dass du dann super viele Unterstützer hast, die dann deine Ängste quasi supporten, anstatt dein Chancendenken, dein unternehmerisches Denken, dann, hey, komm, ich mache jetzt was für die Altersvorsorge mal in erster Linie, was ja mal der Gedanke ist, ne? Also du kaufst ja jetzt nicht 1, 2 Immobilien und sagst, okay, ich werde jetzt hier der brutale Immobilienunternehmer, sondern es gedeiht ja auch in einem. Und gegen diesen Fanclub ist natürlich schwer anzukommen. Zusätzlich haben wir dann natürlich noch ein Unterbewusstsein, was dann immer, also ich meine, die Metapher mit der Steinzeit, da ist so eine dunkle Höhle, ja, und dann sagt das Unterbewusstsein, geh da nicht rein. Ne? Da sind irgendwie Spinnen und Bären und Tiger und die wollen dich beißen, fressen, töten, was weiß ich. Und das ist halt auch dieses Immobiliending. Ne? Du hast dann immer hier jemanden auf der Schulter sitzen, der dir im Prinzip sagt so, nee, das, und wenn das nicht, stell dir vor, es geht doch in die Hose und stell dir vor, das klappt doch nicht. Das habe ich übrigens heute noch. Ja, gerade bei größeren Dingern, ich kaufe jetzt was für 3,25 Millionen nächste Woche, da hatte ich genau gestern Abend hier alleine im Hotelbett wieder diesen Moment, wo ich dann da saß, scheiße, hast du das wirklich alles geprüft? Ist da nicht noch irgendein Haken? Müssen wir den Notartermin nochmal verschieben? Klappt das mit der Grundschuld bei der Bank? Wie ist das mit der Kontoeröffnung? Ne? So, und letztendlich weiß ich eigentlich, dass das alles funktioniert und trotzdem habe ich nach, weiß ich nicht, wie viel 100 Notarterminen immer noch dieses Männlein auf der Schulter sitzen, was im stillen Moment kommt und sagt, so Freundchen, jetzt müssen wir dir aber noch mal ein bisschen kräftig die Zweifeltrommel rühren. Ne?
Würde ich sagen, dass das wahrscheinlich sehr gesund ist. Und
ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem, auch wenn das jetzt sehr einfach ist und vielleicht ein bisschen populistisch ist, ihn vorzunehmen, bei Herrn Benko saß das vielleicht nicht mehr auf der Schulter.
Nee, das ist aber, glaube ich, auch das Problem, was viele Leute haben, wenn es um das Geld anderer Leute geht. Ne? Also ich muss das ja im Prinzip mit meinem eigenen Geld machen oder mit Geld von der Bank, was ich aber mir wieder direkt erarbeiten muss, ja? Wo ich mich selber hinsetzen muss und den Banker davon überzeugen muss, dass das Projekt gut ist. Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen im Thema Fremdkapitalhebel ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht auch beim Herrn Benko. Und wenn du dann, ich kenne da so ein paar Leute, wenn die dann mit viel Geld zugeschüttet werden, dann ist die Due Diligence vielleicht am Ende dann doch nicht mehr. Und ja, was hast du denn zu verlieren? Und es gibt den einen oder anderen, der gerade im Handelsbereich von Immobilien da in den letzten 2 Jahren richtig einen auf die Nase bekommen hat. Ne? Also Blöd ist halt, wenn du dir dann von Privatgeld leihst und erfüllst die Fristen nicht, dann hast du halt ganz anderes Zinsniveau, als du das bei der Bank hast. Und mit den Leuten musst du halt auch anders sprechen, ne? Also wir reden dann nicht mehr über, weiß ich nicht, 3, 4, 5% Zinsen, sondern 10, 15, keine Ahnung, wo das dann noch hingeht. Das ist ja frei verhandelbar unter gewerblich tätigen Leuten, die das professionell machen. Ja, und ich denke, daran hat der Herr Benko dann auch irgendwann die Grätsche gemacht. Das Problem ist ja immer dasselbe. Wenn du zu schnell wächst, dann ist die Fallhöhe, glaube ich, so krass, dass man sich halt irgendwann nicht nur noch so wie so ein kleines Kind auf den Hintern fällt und hat einen blauen Fleck, sondern da bricht's dir halt, wenn du Pech hast, auch und blöd fällst die Wirbelsäule, ne? Und dann ist halt Ende. Also das ist der finanzielle Schaden und so war es da auch, ne? Gut, jetzt muss man bei dem sagen, der hat das natürlich alles in irgendwelchen Stiftungen, was weiß ich, irgendwo drin.
Ja.
Ne? Der wird trotzdem noch ein schönes Leben haben. Aber ich kenne genug Leute, wo sinnbildlich gesehen der Porsche schneller weg war, als er da war, ne?
Wie stellst du das sicher bei dir, dass das so nicht ist bei dir?
Also ich habe brachial diversifiziert. Ich bin auch im Verhältnis zu vielen anderen Beispielen relativ langsam gewachsen. Wenn man jetzt sagt, im Durchschnitt irgendwie, weiß ich nicht, bei 300 Einheiten auf 15 Jahren, 20 pro Jahr oder was, das ist jetzt nicht brutal krass, das sind zwei Häuser. Ich musste mir das alles selber erarbeiten und dadurch, dass ich ganz am Anfang super viel oder auch immer noch viel mit kleinen Wohneinheiten mache, vieler kleiner Stückzahlen, ne? Also Leute bei 320 Einheiten denken, die ja, keine Ahnung, jemand, der aus Süddeutschland kommt, denkt, ich habe 150 Millionen Euro Schulden. Habe ich aber nicht, ne? Ich bin vielleicht so bei, keine Ahnung, jetzt 25 Millionen oder sowas. Oder lass 27 sein, weiß ich nicht. Aber das ist Verhältnismäßigkeit von der Anzahl Einheiten und der Deckel pro Einheit ist relativ klein. So, und wenn dann mal zwei, drei Mieten ausfallen, kannst du das natürlich super einfach durch andere Sachen wieder auffangen. Und durch diese ganze Diversifikation, dass ich verschiedene Standorte genommen habe, A-Lagen, B-Lagen, C-Lagen, kleine Wohnungen, große Wohnungen, dadurch, dass ich sehr viel Konzepte fahre mit Sondervermietungsmodell Light, nenne ich das liebevoll. Also ich vermiete an Firmen, die vermieten dann unter. Hab gerade den ersten Deal mit der Caritas zum Beispiel gemacht, die für Mitarbeiter bei mir eine Wohnung angemietet haben. Da kann man natürlich das Ausfallrisiko deutlich minimieren. Und ich glaube fest daran in meinem Konzept, also weiß ich nicht, wenn mir jetzt nicht irgendwie die Sicherungen durchbrennen, ich ins Casino renne, alles auf Rot setze, kann da eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Rücklagen sind natürlich auch mittlerweile ganz okay gebildet. Das könnte auch immer mehr sein, aber das ist halt, wenn man unternehmerisch tätig ist, ist man ja auch immer gerne investiert. Von daher,
Du meintest gerade 25, 27 Millionen Schulden, ne?
Hm.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass uns Leute
Also
zuhören, die
sorry,
sagen,
das ist falsch. 20 Millionen Schulden.
ach, 20 nur,
27
okay,
ist
alles
eher bei
klar.
Immobilienvermögen so um den Dreh, keine Ahnung. Ich muss
Okay,
jetzt
ja.
nochmal gucken. Ich habe jetzt dann nochmal, wie gesagt, diese Einheiten gekauft. Das muss ich ja nächste Woche erstmal wieder einwerten, wie sich das überhaupt darstellt. Mit den Zahlen von der Bank. Also ich nehme auch nicht meine eigenen Zahlen, sondern ich sage, da fragt dann immer die Bank, was ist das wert und so. Und dann mit Mietsteigerung und bla. Und, ja, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Das ist egal,
Also,
ob da
genau,
10
ist
oder
egal, ob
20 oder
20
50 steht.
oder 27, weil ich könnte mir vorstellen, dass uns viele zuhören und sagen, was? Was? Wie 20 Millionen Schulden? Wie kann er denn da ruhig sich in so ein Hotelzimmer setzen und ein Podcast-Interview mit dem Aaron machen?
Ja, man gewöhnt sich halt an die großen Zahlen. Also ich glaube auch, das ist dieses Thema über die Langfristigkeit, ne? Wenn du halt mal mit der ersten Bude anfängst, da steht dann minus 27.000 und dann kommt vielleicht die nächste und die nächste. Und bei mir hat das am Anfang durch diese ganze Vorgeschichte relativ lange gedauert, ne? Also ich habe jetzt nicht im Dezember eine Wohnung gekauft und dann im Januar, Februar, März direkt wieder jeden Monat eine, sondern die Bank war da so, nö, jetzt machen wir mal eine dieses Jahr und dann machen wir 2011 vielleicht mal eine oder zwei und dann machen wir, ne, so. Und der Hockeystick kam halt hinten raus, dass ich richtig skaliert habe. Habe irgendwie in 7 Jahren 40 Wohnungen gekauft. Ja, und dann jetzt halt nochmal in 8 Jahren drauf irgendwie 280 dann, ne?
Und das machst du wahrscheinlich nicht mehr aus Gründen der Altersvorsorge.
Nee.
Was
Also, doch,
ist
weil Altersvorsorge kann man nie genug haben. Ich glaube, ich bin da an sich, wenn man den bundesdeutschen Durchschnitt anguckt, ganz gut aufgestellt.
Ja.
Nein, ich mache das beruflich. Mir macht das Spaß, einfach Immobilien zu entwickeln. Mir macht das Spaß, Wohnraum zu kreieren. Ich mache das auch, weil ich unternehmerisch das Rad drehe, musst du immer weiter investieren, sonst kriegst du irgendwann ein steuerliches Problem. Also der Staat belohnt ja, wenn du weiter investierst. Dadurch kannst du die Steuerlast relativ gering halten, zumindest im privaten Bereich. In der GmbH geht das auch. So, und wenn du aufhörst, dann kommen die halt irgendwann, ne? Und die Frage ist ja auch, aber ganz ehrlich, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt morgens früh schon in die Kneipe setzen mit irgendwelchen Rentnern und da herrengedeckt trinken? Also ich freue mich ja über Herausforderungen, die ich im Leben habe. ich brauche jetzt nicht mehr die 70-Stunden-Woche. Das habe ich lange genug gemacht. Aber Mehrwert zu schaffen, tolle Sachen zu kreieren, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier was erreicht, das ist jedes Jahr immer wieder aufs Neue total schön.
Was steht denn den 20 Millionen Schulden gegenüber?
30 Immobilienwert, sowas.
Okay.
Tipp ich mal.
Und jetzt ist das ja, in deiner Welt ist das ja ganz normal, über solche Zahlen zu sprechen. Wie ist das so mit Cashflow, Mieteinnahmen pro Monat und
Ja,
wie sehen wir
also wir
das?
sind jetzt, Stand heute sind wir bei ungefähr 1 Million Mieteinnahmen pro Jahr. Und ja, Cashflow sind, glaube ich, 36.000 im Monat vor Steuern
Okay.
und vor Instandhaltungsrücklage. Hab da mal so eine relativ pragmatische Regel für mich entwickelt. Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel Rücklagen, ein Drittel Finanzamt, ein Drittel Portemonnaie. Und das läuft ganz gut, wobei ich das dritte Finanzamt, wie gesagt, mittlerweile durch ständige Neuinvestitionen ganz gut weggedrückt habe. Aber es reicht auch so mit dem, was ich bin jetzt keiner, der viel Geld ausgibt, außer für Urlaub gerne, aber lebe jetzt nicht auf großem Fuß. Ich brauche jetzt kein Lamborghini oder sowas. Das ist alles nicht mein Style. Von daher komme ich mit der Kohle sehr gut klar.
Wie war deine Beziehung mit Geld früher, als du klein warst?
Ja, als ich klein war, also mein Opa hat mich sehr, sehr gut erzogen zum Thema Geld. Ich war ein Sparfuchs. Ich habe auch ganz oft, ich hatte so ein Sofa bei mir im Wohnzimmer, nicht im Wohnzimmer, im Kinderzimmer. Und da konnte man so hinterkriechen, wie so eine Höhle. Und dann habe ich mich mit so einer Kopftaschenlampe da reingesetzt und hatte so ein, ja, wie so ein Geldbeutel im Prinzip. Und habe dann da regelmäßig einfach die Kohle gezählt, weil ich es gut fand. Mein Opa natürlich haben kommt von halten und diese ganzen alten Sprüche, ne, und nicht auf großem Fuß. Also der hat sich hochgearbeitet in der Firma von ich sag mal, Hallefeger zum Prokuristen irgendwann, ein kleines mittelständisches Unternehmen bei uns. Der hat mir das gut mit auf den Weg gegeben. Ich muss allerdings mich gerade machen und ehrlich sein zu mir selber. Während meiner Pubertät ist das komplett abhanden gekommen. Da habe ich im Prinzip alles, was ich mir angespart hatte, für irgendeinen Scheiß. Ein BMX-Rad, irgendwelche, weiß nicht, Pokémon-Karten, klar, auch Party, Mädels, Alkohol. Bisschen Marihuana war vielleicht auch mit dabei, keine Ahnung, damals. So alles, was man so verrückte Sachen macht. Ich habe das dann auch wahrscheinlich in der Jugend übertrieben, weil ich eher ein Extremtyp bin. Und dann war die ganze Kohle weg und irgendwann, wie gesagt, bin ich ja dann sowieso noch voll abgedriftet, dass es immer mehr Minus wurde, bis dann halt hin zur Privatinsolvenz. Also die gute Schule, die mir mit auf den Weg gegeben wurde, speziell von meinem Opa, die habe ich irgendwann leider mal, bin ich da falsch abgebogen. Was dazu geführt hat, dass ich eine Scheißzeit in meinem Leben hatte. Irgendwie kommt das jetzt aber wieder, so viele Sachen,
Wie
die er
meinst du
mich
das?
mal gelehrt hat, ne?
Ach
Also
so,
so,
okay. Ist das die
wo ich mich
Scheißzeit?
jetzt dran erinnere. Ich bin nicht geizig, also so, wenn wir mit Freunden irgendwo hingehen oder so, ne, mit mir musst du nie über den Deckel diskutieren. Ich zahle lieber zu viel als zu wenig. Aber ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt hier nicht, weiß ich nicht, Team Louis Vuitton-Schuhe oder so, keine Ahnung. Ich habe immer die gleichen Sneaker, die kaufe ich im Angebot für 90 Euro und weiß nicht, ganz normale T-Shirts halt so, ja, Merch kriege ich auch immer umsonst, von daher ist auch ganz praktisch.
Ich würde vermuten, und hoffe, dass ich da nicht in irgendein Fettnäpfchen trete, dass dein Opa nicht mehr lebt.
Ja, der ist schon länger tot, ja.
Inwiefern hat er denn deine Immobilienreise noch miterlebt?
Gar nicht.
Das ist schade.
Also das ist, der ist schon länger tot. Beide meine Opas.
Wie würde der eine, der dich da zum Thema Geld inspiriert hat, wie würde der heute so auf deine Immobilienaktivitäten schauen? Was würde der sagen?
Ich glaube, der wäre mittlerweile stolz. Also so mitten zwischendurch war der mal ziemlich sauer auf mich. Weil er mir auch mal ausgeholfen hat in der schweren, also er hat genau die beschissene Phase noch miterlebt, da hat er mir ausgeholfen, was, da hatte ich keine Chance, das zurückzugeben, muss man auch fairerweise sagen, was mir heute noch leid tut. Den Zug habe ich einfach verpasst. Also, ich wäre lieber, hätte es ihm und mir gegönnt, dass wir anders dann auseinandergegangen wären, als er von seinem Recht des Ablebens Gebrauch macht. Ein Jahr länger noch, dann wären wir, glaube ich, auf einem besseren Weg gewesen.
Okay.
Und ich denke mal, heute wäre er, also keine Ahnung, das sind ja Großeltern, sind die nicht immer stolz auf einen? Also ich weiß nicht, wenn ich, Bei meinen Eltern war das ein bisschen anders. Wenn ich da Scheiße gebaut habe, da habe ich schon mal richtig einen auf den Deckel bekommen. Aber bei meinen Großeltern gefühlt konnte ich der größte Giftzwerg sein. Und die haben mir trotzdem noch auf die Schulter geklopft und gesagt, ja komm Junge, willst du ein Eis?
Ja, genau.
Ja, also
Eis geht immer, das stimmt.
gerade die Scheibe mit dem Fußball eingebolzt. Mein Vater hätte mir wahrscheinlich mit Anlauf in den Hintern getreten. Und die Oma hat gesagt, ja komm, ist nicht so schlimm, jetzt gibt's halt erstmal ein Eis.
Ja, das kenne ich auch. Ja. Also zumindest aus eigener Erfahrung mit Kind und dann der Großelternkonstellation, dass Großeltern da deutlich entspannter sind.
Du, das ist aber auch aus meiner Sicht ein Satz noch dazu wichtig. Ich versuche das auch immer bei den Großeltern mit auf den Weg zu geben, weil Großeltern sind nicht dafür da, um zu maßregeln.
Sondern?
Finde ich persönlich. Ich finde, Großeltern sind dafür da, um einfach laufen zu lassen. Wo Kinder das dürfen, was sie vielleicht zu Hause nicht dürfen. Das ist einfach so. Deshalb würde ich auch niemals hingehen und sagen so, ey, jetzt, ne, keine Ahnung, warum machst du das bei euch nicht? Mein Vater erwische ich manchmal dabei, wo dann auch so ein bisschen streng ist, wo ich sage, Vater, es ist nicht bei mir, ne? Das sind deine Enkelkinder, lass doch mal alleine. Den Stress willst du doch eh nicht antun. Und das finde ich schon entspannt. Ob das entspannt, ob das richtig ist am Ende des Tages, keine Ahnung. Ich bin halt so aufgewachsen und ich finde das irgendwie cool, dass das so ein rechtsfreier Raum für Kinder irgendwie ist. Und ich glaube, unsere Kids sind auch ganz gut geworden bis heute. Von daher alles
Ja,
entspannt.
da ist schon was dran. Du hast eben den Merch angesprochen. Auf deinem T-Shirt, für alle, die uns sehen und nicht nur hören, steht Immocation. Immocation wird der ein oder andere sicherlich schon mal gehört haben. Entweder über irgendeine Werbeanzeige oder über irgendein YouTube-Video, was man vielleicht mal gesehen hat. Was ist denn Immocation?
Immocation ist Immobilien und Education, also eine Plattform, wo wir Menschen mit auf den Weg geben wollen, dass Immobilien vielleicht ein gutes Asset sind, ob das jetzt im ganz Kleinen ist oder im ganz Großen oder jeder so wie er mag in seinem Konzept, ihrem Konzept. Ja, und das ist Marco und Stefan sind die Gründer davon. Mit denen bin ich irgendwann mal zufällig in Kontakt gekommen, weil ich den Marco angeschrieben hatte. Dass er an seinem geschriebenen Buch ein paar Sachen ändern sollte, dann fände ich das besser, weil ich das meinen Kunden geben könnte. So sind wir in Kontakt gekommen und dann haben die irgendwann halt diese Ausbildungsplattform aufgemacht, diese Immocation Masterclass, und haben mich gefragt, ob ich dann da Dozent werden möchte. Ich definiere mich immer eher so als den Anti-Lehrer, weil der pragmatische Ansatz, den ich pflege, der steht vielleicht nicht in jedem Buch. Komme aber damit immer ganz gut zurecht und krieg vielleicht auch damit die Leute außerhalb von irgendwelchen Richtlinien oder so mal ganz gut motiviert, ne? Nicht immer so den klassischen Weg zu gehen, sondern zu sagen, hey, komm, jetzt mach doch erstmal und dann gucken wir mal gemeinsam, dass wir die Kuh vom Eis kriegen. Ja, und die Jungs, die habe ich vor 6 Jahren kennengelernt und das ist auch noch so ein Geschäftszweig, den ich als Hobby mache. Das ist aber jetzt nicht wegen dem Geldverdienen, sondern das ist eher, ich habe so eine, weiß ich nicht, so ein Drang, die Leute zu missionieren, dass sie ihre Altersvorsorge in den Griff kriegen, weil ich halt aus der Finanzdienstleistung gesehen habe, wie verheerend das bei vielen Leuten ist, gerade bei Besserverdienern. Ich habe viele Besserverdiener beraten und da hast du ja diese Lücke zwischen gesetzlichem Anspruch und dem, was du da irgendwann mal verdienst, das ist ja ein Irrwitz. Ja? Also da fällst du ja relativ schnell mal von, weiß nicht, 10.000 netto auf irgendwie dann auf einmal gesetzliches Rentenniveau, keine Ahnung, 2,6 oder was. Und ich möchte halt einfach nicht in einer Welt von Altersarmut leben. Und ich finde das auch total gut, wenn coole Menschen coolen Wohnraum kreieren und den netten Menschen zur Verfügung stellen. Ne? Also es gibt ja auch genug Arschlöcher, die Assets kaufen. Und ich finde es halt gut, wenn ich Leute um mich scharen kann in einer relativ großen Bubble. Und Immocation hat eine sehr schöne Reichweite. Das hätte ich alleine nie geschafft. Deshalb bin ich mit dem Projekt auch super fein und nach wie vor mit Herzblut dabei, dass man da einfach auf so einer Mission ist, die Leute einfach dazu bei zu unterstützen.
Ja, Marco war in Folge 209, Hamsterräder des Lebens. Er war im Podcast, haben wir uns unterhalten über die Reise. Wie das auch entstanden ist mit Immocation, haben wir uns ausführlich drüber ausgetauscht. Und so viel sei verraten, wir kennen uns von Immocation, wir zwei. Und an dieser Stelle, ohne davon etwas zu haben, die absolute Empfehlung meinerseits, weil es gibt viele, ich habe das schon lange verfolgt vorher und dann irgendwann auch Marco eingeladen in den Podcast, weil die zwei immer, ja, wie soll man das nennen? Die waren immer authentisch, nicht drüber. klar und sowas spricht mich an. Ne? Kann sein, dass das nicht für jeden gilt und sowas hat mich, das hat mich total abgeholt. Deswegen habe ich mich mit dem Thema Immobilien theoretisch schon lange davor beschäftigt und du hast sicherlich an vielen Stellen irgendwelche Dinge angesprochen, Leverage mit der Bank und Finanzierung, wo wir jetzt definitiv nicht drauf eingehen werden. Und deswegen da die Empfehlung, einfach auf den YouTube-Kanal von Immocation zu gehen. Da wird alles rauf und runter immer wieder erklärt. Und jetzt gibt es halt diese Masterclass. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es viele Leute gibt, die haben so 1, 2, 3 Wohnungen. Mhm. Und die Frage wurde mir dann auch schon häufig gestellt, so, ja, was soll ich denn jetzt da diese Masterclass machen? Ne? Also ich habe ja schon Wohnung, das reicht ja irgendwie auch schon, dann irgendwie so ein bisschen für die Altersvorsorge. Jetzt noch eine Masterclass. Warum?
Naja, also theoretisch kann man sich das alles selber beibringen. Und theoretisch kann man auch unseren ganzen Free-YouTube-Content konsumieren. Ich glaube, es gibt wenig Institutionen im Internet, die so viel frei zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie viele Videos wir da jeden Tag raushauen und Podcasts und Schieß mich tot und was nicht alles. Viele tun sich aber schwer, das für sich zu strukturieren und ganz, ganz viele Menschen brauchen einfach jemanden, der sie auf den letzten 20 Metern mal an die Hand nimmt und sagt, nee, das ist jetzt gut, dass du das so tust und ich gebe dir jetzt nochmal Bestätigung, vielleicht als jemand, der sich schon, keine Ahnung, tausende Teilungserklärungen durchgelesen hat, einfach zu sagen, hey, komm, auch wenn es jetzt die vierte Wohnung ist, also ist ja was anderes, wenn jemand mit Immobilien anfängt, da ist ja diese Schwellenangst, nennt man das ja psychologisch, wichtig, dass man die einfach überschreitet. Und das ist halt viel leichter, wenn man jemanden hat, der einen dabei unterstützt. Wenn jetzt Leute 2, 3 Immobilien haben, ist das ja eher der Schritt, dass so ein bisschen der Traum davon da ist, zu sagen, hey, vielleicht nicht mehr im Hamsterrad Angestelltenverhältnis, Konzernjob oder so, vielleicht dann mal Richtung 10, 20, 30 Immobilien. Und da wiederum geht es nicht darum, jemanden über die Stelle zu tragen, sondern da geht es einfach darum, das zu systematisieren, ne? Dass man ein sauber aufgesetztes, skalierbares System baut. Und das ist dann schon in der Gesamtheit deutlich komplexer. Mhm. Und genau für solche Leute stellen wir das Programm zur Verfügung.
Was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich die volle Bandbreite hat. Also es gibt ja die Leute, die tatsächlich die erste Wohnung kaufen wollen. Und das ist ja auch der Ursprung von Immocation. Und es gibt die Leute, die, was weiß ich, ey, keine Ahnung, das ist ja mehr so dein Level, ne, zig Einheiten, zig Häuser. Und auch die finden da irgendwie ihren Mehrwert drin, ne, und können sich weiterentwickeln.
Ja, sicher. Also, wie gesagt, bei der ersten Wohnung ist vielleicht eher die Schwellenangst. Ich glaube, dass bei den Leuten, die größer sind, also wir haben ja auch diese Pro-Gruppen und so, wo nur, da sind teilweise Leute, dabei sind krass, deutlich krasser als ich unterwegs, wobei gibt's immer eines, ist eine Frage der Perspektive, ne? Also weiß nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemanden vom Team Jakob Mehren fragen würde, und wie siehst du meinen Werdegang, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Junge, bist du mit angezogener Handbremse die letzten 15 Jahre durchs Leben gegangen oder was? Na, und wenn du jetzt jemanden fragst, der 3 Immobilien hat, der würde sagen, wie fucking geht das in 15 Jahren? Ne? Bei den Pros ist es, glaube ich, so, dass die eine Heimat gefunden haben bei uns, weil sie mit Gleichgesinnten total offen über Geld sprechen können. Und wir haben ja in der Gesellschaft allgemein, wenn man irgendwo am Tisch sitzt, das Thema, dass man das ganz oft nicht kann. Ne? Also ich weiß von ganz vielen Gesprächen, in der Firma ist das ganz schwierig, ganz oft. Und die Menschen sehen sich im Prinzip nach so einer geschlossenen Bubble, wo man total offen reden kann. Und das Schöne ist halt bei vielen Teilnehmern, da ist halt überhaupt kein Neid, ne? Sondern es ist eher total, dass man so gönnt, so ey geil, boah, cooles Haus und zeig mal und lass mal durchgehen und was meinst du, wo sind hier die Engpässe und sich mit den Leuten auszutauschen. Also jemand aus meinem sehr engen privaten Umfeld hat das auch gemacht, die sind immobilientechnisch 10-mal weiter gewesen als ich damals. Und der ist heute noch in dieser Mastermind-Gruppe, weil er sagt, ey, da ist ein Rechtsanwalt dabei, da ist ein Steuerberater dabei. Wir haben sehr viel mit den Gewerbeimmobilien am Hut. Das macht total Bock, sich einmal im Monat nach wie vor, 2 Jahre selbst nach diesem Programm, mit denen zusammenzusetzen und einfach coole Sachen zu besprechen. Oder die haben sich auch mal live zum Golfspielen getroffen oder was weiß ich. Und er sagt halt, dass diese Connection hätte er im normalen Leben so nie bekommen mit den Leuten, weil man sich ja gar nicht über den Weg gelaufen wäre, wenn das ganze Thema nicht remote irgendwie zusammengebracht worden wäre. Ne?
Also das fällt definitiv auf. Also jetzt kenne ich dich ein bisschen und deswegen ist das für mich jetzt nicht neu. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Gesprächen hier im Podcast, und das passt auch zu anderen Menschen aus dieser Immobilienwelt, ihr redet ganz anders über Geld. Das ist wirklich so. Mhm. Das, ihr habt eine ganz andere Beziehung zu.
Und ja, ich finde das geil, Geld.
Ja, zum einen, genau.
Geld ist gut.
Genau, richtig. Ihr habt eine positive Beziehung dazu. Geld ist gut. Und zum anderen spürt man immer, Geld ist ein Werkzeug.
Genau. Ne? Also ich sage immer liebevoll, ist das Abfallprodukt. Ne? Wenn du dein Unternehmertum mit Leidenschaft pflegst, und Leidenschaft schafft ja auch oftmals Leiden, was aber auch völlig okay ist, weil dadurch entsteht wieder Wachstum, dann kommt das Geld irgendwann von alleine. Das heißt aber nicht, dass, also ich finde das total furchtbar, das zu tabuisieren. Denn ich habe gemerkt, wenn man sehr viel Geld an sich thematisiert, und das ist jetzt nicht, ich habe so viel Geld und meine Yacht und so, das meine ich gar nicht, ne, sondern dass man einfach offen darüber spricht, über seine Assets und so weiter und so fort, dann entwickelt man ein anderes Mindset dazu, was du gerade schon gesagt hast, ne? Also das Thema, dass Geld eine gute Sache erstmal ist an sich, und dass man da nicht irgendwie dieses, über Geld spricht man nicht, das ist doch, wer hat das erfunden? Leute, die kein Geld haben oder niemals zu Geld kommen, also alle Menschen, die ich so kenne, die reden unheimlich gerne darüber, weil man da auch super Wachstumsprozesse entstehen lässt. Also wenn zwei Unternehmer sich über die nächste Investition unterhalten, dann ist das fair enough, dass man da auch transparent über die Zahlen spricht und sich gegenseitig Tipps abholt oder weiterentwickelt und sagt, hey, ne, guck mal, würde ich so machen, und hier, guck mal, prüf mal da noch in der Bilanz bei der GmbH oder so. Ja, mein Gott, ist also das Normalste und wirklich Schönste der Welt. Ich könnte mich den ganzen Tag über Investments und Immobilien und auch Geld unterhalten, weil machen wir uns nichts vor, auch wenn es ein Abfallprodukt ist, es macht halt super viel im Leben leichter. Und es ist einfach schön, an Geldautomaten zu gehen und nicht zu gucken, ist das jetzt im Dispo oder so. Du kannst da zigmal drauf drücken, da kommt immer ein Fuffi raus. Ne? Das heißt nicht, dass man das mit beiden Händen ausgeben muss und aus dem Fenster schmeißen muss oder damit prahlen muss oder so, das meine ich gar nicht. Aber das ist unfassbar beruhigend, wenn man eine Familie hat, wenn man gewisse finanzielle Verpflichtungen hat, dass man einfach weiß, okay, da brennt nichts an, weil zur Not kann ich es halt bezahlen. Ne?
Meinst du, dass man alle Probleme mit Geld lösen kann?
Nein. Weil wenn du charakterlich ein Arschloch bist, dann kannst du dir das auch nicht schön kaufen. Und das definiere ich schon als Problem von manchen Leuten. Ne?
Ja, weil ich habe, wer weiß, vielleicht kommt da ja irgendwann mein Podcast, von den Baulig-Brüdern habe ich irgendwann mal so ein kleines Büchlein gelesen. Ich bin ein neugieriger Mensch, mich interessiert immer, was andere so machen. Mhm. Die sind, ob man sie jetzt mag oder nicht, einfach sehr gut in dem, was sie machen.
Volle Kanne.
Total Respekt davor, und deswegen interessiert mich das. Und Andreas hat, glaube ich mal, er schreibt in so einem Buch, nämlich sehr, in seiner Art halt, ne, der ist ja sehr spitz und sehr pointiert, dann schreibt er so, ich müsste es jetzt nachgucken, jedes Problem lässt sich mit Geld lösen. Und da ist so ein Punkt, wo ich so denke, ja, ich verstehe, dass das so zu eurem Branding gehört, ne, aber nee.
Nein, wie gesagt, das ist, also gewisse Sachen, ich glaube auch, Liebe kann man sich nicht erkaufen, ne? Also viele emotional aufgeladene Sachen, die aber unfassbar wichtig sind und für mich auch einen deutlich höheren Stellenwert haben als Geld. Also alles, was bei mir einen höheren Stellenwert hat als Geld, kann ich mir mit Geld nicht kaufen.
Ja.
Ist eigentlich relativ einfach.
Ja.
Du kannst deine Frau mit Kohle zuschütten bis zum Abwinken. Wenn du es nicht auf die Reihe bekommst, der zuzuhören und da zu sein, wenn es wichtig ist, dann wird sie irgendwann mit, ich nenne ihn einfach mal Thomas, dem Kindergärtner, durchbrennen, weil der hat zwar keine Kohle, aber der hat halt ein offenes Ohr und der nimmt sie halt in den Arm. Ne?
Ja. In den Arm genommen wird man nicht immer, wenn man so auf Social Media aktiv ist. Und was mir auffällt, oder was mir schon häufig aufgefallen ist bei Immocation, dann, also die kriegen ja richtig Hate ab. Ne? Also das ist ja, und du wirst diese Kommentare wahrscheinlich auch kennen. Und dann gibt es auch so ein paar Spezi-YouTube-Kanäle, die sich irgendwie darauf spezialisieren, sich über Immocation da auszulassen.
Ja.
Wie erklärst du dir sowas?
Naja, also Neid musst du dir erarbeiten und Hate musst du dir, glaube ich, auch erarbeiten. Weil wenn du Hate und Neid kommt ja ganz oft oder eigentlich immer von unten nach oben. Leute, die sich persönlich gegenseitig auf einer Wellenlänge sehen, auf einer Ebene. Und das meine ich jetzt gar nicht nur monetär oder so, sondern auch einfach geistig. Die werden nicht gegenseitig haten. Und jemand, der mehr geschafft hat, egal in welcher Lebenslage, der weiß ich nicht, ein besseres Beziehungsmanagement innerhalb der Familie hat mit der Frau, was weiß ich, mit den Kindern oder so, der wird niemals nach unten haten, wie scheiße du mit deinen Kindern umgehst. Die Leute machen das nicht. Ja, jemand, der mehr, größeren wirtschaftlichen Erfolg hat als du, der wird niemals nach unten haten. So, und da ist natürlich in dieser Welt, das ist ja eine Pyramide im Prinzip, ne? Die Luft wird oben immer dünner und unten in der breiten Masse sind halt mehr Leute, die es nicht geschafft haben. Und es ist ja im Internet auch einfacher, irgendwie so einen anonymen Account sich zu machen, Werner 12345, und dann da rumzublöcken, um vielleicht seinen persönlichen Frust loszuwerden. Ich glaube tief in mir drin, davon bin ich fest überzeugt, wenn man sich nur mit diesem negativen Scheiß umgibt und beschäftigt, dann wird das irgendwann auf das eigene Mindset überschwappen und man wird niemals frei sein von solchen Themen. Dass das gruselige Ausmaße angenommen hat, und glaub mir, viele Dinge unter den Videos, auch unter meinen, sieht die Öffentlichkeit ja gar nicht, weil die so schnell weggebannt werden. Da stehen teilweise Sachen drin, das ist,
Hast du ein Beispiel?
ja, Kinder bedrohen, Familie bedrohen und so ein Kram, ne? Also wirklich aufs Übelste. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, was, aber wirklich übel, ne? Also schon krass.
Aber weil du erkannt wirst oder weil
Nö, das ist einfach unter
Inhalt?
YouTube-Videos, schreiben sie halt sowas drunter, ne? Du Kapitalistenschwein, keine Ahnung, wenn ich deine Kinder finde oder so.
Hart.
Ja, wobei, ich habe auch eins gelernt, Hunde, die bellen, beißen oft nicht. Und solange man sich hinter irgendeiner Fratze im Internet verstecken kann und mir nicht persönlich gegenübersteht, also sowas hat mir jemand ins Gesicht noch nie gesagt. Und das beruhigt ein Stück weit.
Ich finde, also mich fasziniert dieses, ich spreche da an vielen Stellen drüber, mich interessiert dieses Hate-Thema sehr. Ich habe irgendwann mal mir wirklich die Zeit genommen, mir ein YouTube-Video anzuschauen von einem Kanal, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der aber auch irgendwas mit den Immobilien macht. Einen ganz kleinen Kanal, der Anti-Coach oder irgendwie so Anti-Immo-Coach, irgendwie so jemand. Und der hat Immocation und Marco und Stefan definitiv immer auf dem Korn und macht sich lang und breit über irgendein Investment von denen. Ich glaube, das ist dieses, was weiß ich, irgendeine Hütte, die gekauft haben, macht sich über die lustig und rechnet das kaputt und kriegt natürlich dafür dann sehr viel Beifall, weil, ne, so, es funktioniert natürlich auch, Menschen können dann da andocken. Und wo ich mir mal so, und hat scheinbar selbst Immobilien, erzählt das auch und vermarktet sich so als, ja, aber ich verdiene damit halt kein Geld. Ich mache ja eben, also, ich bin besser, weil ich Immobilien mache und jetzt nicht noch so ein Immobilien-Business-Coaching brauche. Ne? Und mich fasziniert sowas, weil ich denke mir so, hä, hast du nichts Besseres zu tun als, also, und dann, und wo eine Grenze überschritten wird, weil man kann inhaltlich kritisieren, alles gut, wo eine Grenze überschritten wird, wenn dann so Kommentare gemacht werden, hier bei Marco, ich weiß nicht, die Schmalzlocke, irgendwie hat er sie.
Ja.
So, und dann merkst du halt, jetzt verlassen wir die inhaltliche Ebene, die
Genau.
sachliche Ebene, und dann kann ich es auch einfach nicht mehr, dann kann ich das nicht ernst nehmen. Das ist
Ja.
dann.
Das Verrückte ist, ich kenne diese Person ja persönlich.
Ach so.
Und der ist A, eigentlich super nett, wenn man den mal so außerhalb dieser Bubble kennenlernt. Und verrückterweise B, haben wir ganz schön viel Ähnlichkeit miteinander. Das haben wir beide schon mal festgestellt. Also unser täglichen Thema, wie wir mit Immobilien agieren und so, sind wir gar nicht so weit weg voneinander, was wir für ethisch-moralische Ansprüche auch haben und so. Also ich glaube auch, dass das mittlerweile, also ich würde gerne, dass wir jetzt nicht so viel Energie in dieses Thema reinsetzen, weil ich dem nicht eine Bühne geben will. Da sind wir nämlich genau wieder bei dem Thema, dass wir viel zu viel von diesem Podcast Zeit darauf verschwenden, uns mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, dass auch solche Leute irgendwann mal ermüden und deshalb vielleicht machen die Leute das dann nicht mehr so viel irgendwann. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du dich nur mit Hate, entsteht halt kein Wachstum. Du erzeugst keinen inneren Mehrwert für dich, wenn du dich nur mit Hate umgibst, sondern Wachstum entsteht immer aus glorreichen Ideen, aus Niederlagen, wo dich Leute an die Hand nehmen und sagen, ey, komm, lass aufstehen, lass die Krone richten, guck mal nach vorne, ich habe hier noch einen Ansatz, versuch mal so. Ne, und nicht, du liegst am Boden und jetzt treten wir noch zu fünft auf dich ein, nur weil du mal, keine Ahnung, eine scheiß Immobilie gekauft hast. Ich habe auch genug scheiß Immobilien gekauft. Ja. Die ich auch abstoßen werde, die nicht mein Leben lang bei mir sein werden. Aber die haben mich wieder dahin gebracht, einen Schritt weiter zu sein, weil ich mich mit Leuten umgebe und gesagt habe, okay, das war jetzt scheiß, jetzt lass mal gucken, wie wir da rauskommen.
Das ist etwas, das fehlt mir ein bisschen bei Immocation. So Fails.
Oh
Ne?
ja, das fehlt mir auch.
So, und hin und wieder gibt's ja so das ein oder andere Event und wenn man so ins Gespräch kommt mit anderen, das war so ein, ich weiß nicht, ob ich das auch irgendwo mal kommuniziert habe, aber das fehlt mir ein bisschen, weil du läufst natürlich Gefahr, wenn du immer nur die Heldengeschichten erzählst, dass die Leute denken, oh ja, das war ganz einfach. Da kann ja nichts passieren. So, und ich rede jetzt hier nicht von Mietnomaden, ich rede von wirklich falschen, nicht durchdachten und vielleicht auch manchmal Pechentscheidungen, die dazugehören. Ne? Mhm. Und wo sehr viel Learning ja auch drin ist.
Richtig.
Und das fehlt mir bei Immocation. Ja.
Ich liebe das. Ich mache das sehr viel. Also ich habe jetzt, glaube ich, nächste oder übernächste Woche wieder Podcast mit Marco. Wir hatten ja diese Folgen Budenzauber mit Basti.
Ja.
Da war auch deutlich mehr Fail drin als alles andere, definitiv. Also, aber ich bin da bei dir. Ich hatte schon teilweise überlegt, ich wollte mal mit einem anderen Coach von Immocation Podcast machen, wo wir einfach nur über den Shit den ganzen Tag erzählen, der uns so die ganze Woche passiert. Und natürlich auch mal, was ist das Learning da draus? Ne? Also wie gehe ich jetzt damit um? Wir haben es leider zeitlich noch nicht hinbekommen, aber ich bin dabei. Also wenn es nach mir geht und man würde mir die Bühne geben, ich würde nur den Kram erzählen, der richtig beschissen läuft. Nur.
Ja. Es ist auch so ein bisschen Typsache, ne?
Ob man dann so. Ja, ich finde das einfach gut. Also ich bin ja auch nicht, ich kann auch nicht dieses, komm in meine WhatsApp-Gruppe, 100.000 Euro die Woche, das ist alles Arbeit und das läuft nie reibungslos, weil Immobilien sind organisch, Mieter sind Menschen, das ist viel Face-to-Face und das hat viel mit Emotionen und Rhetorik und auch Psychologie zu tun. Das ist halt nicht immer nur die Heldengeschichte. Ne? Also das ist ja im Kino auch nicht so, ne? Dann stirbt der beste Kumpel vom Held, keine Ahnung, oder weiß ich nicht, der Mentor oder sonst irgendwas und am Ende ist es trotzdem die große Liebe und so. Also das Happy End ist schön. Ich freue mich immer, wenn wir richtig Deep Shit Talk machen können.
Dann schieß mal
los. Ich bin da ein großer Freund von.
Gibt's eine Story, die du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, okay, das lief anders als geplant?
Ja.
Weißt du,
ich musste gerade mal überlegen, ich könnte, glaube ich, ein Gedichtband schreiben über Storys, die anders liefen, als ich das gerne wollte. Also eine meiner übelsten Geschichten ist definitiv, ich habe ein Haus gekauft in Wuppertal, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo im Podcast erzählt, in Hunsrückstraße. Ist eigentlich ganz okay, die Ecke, ist jetzt nicht Weltklasse, war mal ein altes Industriegebäude, ist dann irgendwie zu so studentischem Wohnen, in Anführungszeichen, so halb umgewidmet worden, aber irgendwie haben die den Job nicht zu Ende gemacht. Der Mann ist krank geworden, hat mir das für ein Appel und ein Ei verkauft, der ist dann auch gestürzt beim Notartermin aufgrund seiner Krankheit mit den Kindern da noch rum. Also ganz, ganz krasse Leidensgeschichte dahinter. Konnte das dann für 500 Euro irgendwie einen Quadratmeter erwerben. War auch alles cool und irgendwann war da ein Rettungswagen-Einsatz, weil eine Dame umgefallen ist, keine Ahnung. Ja, der Rettungssanitäter kam von der Feuerwehr. Die kommen ja mal aus dem Krankenhaus, mal von der Feuerwehr, je nachdem, wer da gerade so Einsatz fährt. Und dann läuft er so durch das Haus und sagt, ey, Entschuldigung, wo ist denn hier der zweite Fluchtweg? Ja, und dann kam irgendwann, Jahre nachdem ich das gekauft habe, also vor 3 Jahren hat das angefangen, gelöst haben wir es immer noch nicht, ein Brief vom Oberbrandschutzmeister. Hallo Brandschau, wie sieht's denn aus? Ja, dann haben wir uns das alles angeguckt und haben festgestellt, das sieht schlecht aus. Und ohne eine Baulast, also eigentlich hätte auf dem Nachbargrundstück eine Baulast eingetragen müssen, damit die Feuerwehr darüber quasi retten kann, ne, oder anleitern kann. Die Baulast hat die Stadt aber aus irgendeinem Grund damals in 1970 nicht eingetragen, obwohl das alles in der Bauakte drin steht. Ne? Da steht drin von der Feuerwehr, ganz klar, können wir alles machen, aber da muss die Baulast rein und dann ist einfach irgendwie weg. So. Kannst du natürlich dem Bauamt heute 50 Jahre später schwer erklären, so, mach mal die Baulast auf das Grundstück, sondern muss natürlich der Eigentümer zustimmen. Und jetzt haben wir gerade halt das Thema, dass der Eigentümer ein bisschen wehrhaft ist. Mhm. Weil er halt aus irgendeinem Grund sagt, mit dieser Baulast, also ich habe immer nur mit dem, da ist eine Firma drauf, ich habe immer nur mit dem Geschäftsführer zu tun, der ist auch sehr nett, sehr umgänglich, der Prozess geht halt schon ewig, ich konnte aber noch nie mit den Eigentümern von dem Grundstück sprechen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen stille Post. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir die Kuh vom Eis kriegen würden. Ja, wenn ich mit denen reden könnte. Also kann ich die Baulast jetzt ja nicht eintragen. Da steht ein Gerüst dran seit 3 Jahren. Das kostet irgendwie 2.500 Euro im Monat. Keine Ahnung. Die dritte Etage steht seit 2 Jahren leer. 180 Quadratmeter. Das kostet nochmal, weiß ich nicht, wie viel tausend. Theoretisch müsste ich alle Geschosse umbauen, müsste die hinteren Dinger vorne an die Straße anschließen. Also ich müsste die Grundrisse ändern, sodass immer Fluchtweg nach vorne von der Straße möglich ist. Erster Fluchtweg Treppenhaus, zweiter Fluchtweg durchs Fenster an der Straße. Jetzt hast du da aber Leute drin wohnen, die kannst du nicht rausschmeißen. Ne? Wenn die sagen, ich will nicht, dann ist nicht. Also die Stadt macht Stress, wenn ich die rausschmeiße, dann kommt der Mieterverein und das sind auch sozial schwächere Leute, dann kommt auch vielleicht, weiß ich nicht, direkt irgendeine Zeitung und macht mir da Terror. Also eigentlich sagt die Stadt, ich muss sie rausschmeißen, weil ich muss da einen zweiten Rettungsweg generieren. Und eigentlich sagt die Stadt, aber nein, du kannst sie nicht rausschmeißen, weil sonst kriegst du hier Stress, weil, ne, so. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Pattsituation, dieses Gerüst steht noch da, wir haben aktuell keine Lösung. Hätte ich nur dieses Haus gekauft und wäre normaler Angestellter oder normal selbstständig, wäre ich jetzt am Arsch. So, wenn das gelöst ist, ist das gut. Wir sind jetzt auf dem Weg, dass die Baugenehmigung für die dritte Etage endlich demnächst durch ist. Das heißt, ich kann die schon mal vermieten und dann müssen wir halt mit der ersten und zweiten Etage gucken, wie wir damit umgehen. Vielleicht kann man die auch von oben nach unten verschieben, die Leute. Ich habe da noch kein Bild zu. Aber das tut weh. Und das ist so eine meiner größten Shithole-Stories, die viel Nerven gekostet haben, wo ich auch schon mal heulend auf dem Bett saß und gesagt habe, so, ey. Was eine Scheiße. Aber trotzdem, wenn das gelöst ist, also vorher hat das Haus Geld verdient, 3 Jahre hat das Haus jetzt Schaden produziert, wenn wir jetzt die Kuh vom Eis kriegen, ich bin mir sicher, irgendwie kriegen wir es hin, dann wird das Haus auch wieder Geld verdienen. Und wenn man das auf die kompletten 10 Jahre sieht, wo ich ein Haus immer behalte, oder eine Immobilie immer behalte, bevor ich es hier dann steuerfrei veräußern kann, werde ich inklusive dem steuerfreien Gewinn, den ich mit dem Haus mache, dann trotzdem da am Ende mit einem lachenden Grinsen im Gesicht sitzen, weil es trotzdem funktioniert hat. Ne? Aber das machst du nicht neben einem Konzernjob, so ein Ding. Du bist so am Arsch und dann sitzt du auch zu Hause mit deiner Frau oder mit deinem Mann beim Abendessenstisch, da will ich dir die Leute mal vorschützen und hast komische Gespräche. Ne? Scheiß Immocation, warum hast du dir das angeguckt? Und jetzt haben wir den Salat, jetzt sind wir da investiert und können nicht mehr in Urlaub fahren. Ich kenne doch die ganzen Thematiken. Und deshalb immer auch wichtig prüfen und da vielleicht auch wichtig, dass man mit einem Profi prüfen kann, der nochmal sagt, so hier die Thematiken, solltest du vielleicht darauf achten. Aber so Geschichten habe ich laufend. Ich habe laufend solche Sachen. Ich habe jetzt eine Story noch dazu. Ich habe in Wuppertal ein Haus saniert, die dritte Etage. Und da hat der alte Architekt vom Voreigentümer eine Zeichnung gemacht, einen Grundriss und mit allem drum und dran. Ne? Also haben wir so 3 Wohnungen draus gemacht und die sind dann vermietet an eine Firma. Alles gut und schön. Ich habe nicht drauf geachtet, habe das einfach so bauen lassen. Und habe dann festgestellt, dass in der mittleren Wohnung alles Durchgangszimmer sind. Ich habe einfach eine Wohnung gebaut, nur mit Durchgangszimmern. Also wer nicht weiß, was ein Durchgangszimmer ist, um das letzte Zimmer zu kommen, musst du durch 2 Zimmer durchgehen. Und das ist halt in der Vermietung totaler Abfacker. Und du brauchst eigentlich immer einen Flur, von dem im Prinzip alle Räume abgehen oder wahlweise eine Küche, wo dann nochmal ein Raum abgeht. Aber nicht, ich gehe durchs Kinderzimmer, ins elterliche Schlafzimmer, ins Klo.
Ja.
Und genau so ein Ding habe ich dann dahin geklatscht. Jetzt ist der Vorteil, die Firma interessiert das nicht, weil da wohnen irgendwie, keine Ahnung, denen ihre Mitarbeiter oder so, die haben eh keine Ansprüche. Aber das ist jetzt ein halbes Jahr her und ich habe es halt einfach vercheckt. Ich habe es erst gemerkt, als ich da durchgegangen bin. Ja, so, da muss man halt zu stehen und da muss man es halt beim nächsten Mal anders machen oder reparieren, aber so Fehlgeschichten habe ich ständig.
Ja, okay. Du hattest eben die 10 Jahresfrist angesprochen. Im steuerfreien Verkauf. Damit würde ich gerne zu einem anderen Thema kommen, was mit Sicherheit sehr aufbauend ist, und zwar Politik.
Oha. Ist das nicht im Podcast Politik und Fußball redet man nicht drüber? War das nicht immer so?
Hier wird über Geld geredet und über Politik. Also,
Wow. Und über den Tod, sehr schön.
und über den Tod. Wie schätzt du denn, also jetzt war ja da irgendwann hier eine Wahl und da hat irgendjemand gewonnen und dann wurde irgendjemand im zweiten Wahlgang dann doch irgendwie gewählt. Wie schätzt, und jetzt gibt es einen Koalitionsvertrag. So, wie beurteilst du aus deiner Immobiliensicht gerade die politische Entwicklung in Deutschland?
Ja, also schon mal besser als vorher die 3 Jahre, weil da hatte ich zwischendurch Sorge, dass gewisse Leute im Wirtschaftsministerium mir meine Existenzgrundlage nehmen wollen mit irgendwelchen kruden Gesetzen, die auf rein ideologischer Basis basierten. Also was ja nichts mit nachhaltig zu tun hatte oder wir sanieren Immobilien vernünftig oder so. Das war hochgradig gefährlich. Ich hatte das mal ausgerechnet damals. Da war so, was ich auf Quadratmeter für die Immobilien bezahlt habe und ich zahle halt in Wuppertal 1000 Euro im Quadratmeter, hätte ich irgendwie im Nachhinein, wenn das alles so gekommen wäre, nochmal 1000 in die Sanierung stecken müssen. Und selbst wenn du dann 10% Rendite hast oder sagen wir mal 8% Rendite und musst das aufgrund des gleichen Geldes um die Hälfte reduzieren bis bei 4% Rendite, dann wären bei mir sämtliche Business Cases kaputt gegangen. Das war hochgradig gefährlich. Davon bin ich jetzt ein bisschen weg, weil die auch sagen, ja, wir lockern das alles auf und dieses Heizungsgesetz und so, das kommt eh in die Tonne, ne, weil es nicht umsetzbar ist. Für mich persönlich finde ich das nicht mehr in der Hinsicht gefährlich, was sie sich natürlich jetzt für Gedanken machen, warum sie keine Wohnung gebaut kriegen. Ne? Also anstatt das wieder zu, jetzt endlich mal zu sagen, wir entbürokratisieren das, wir machen das Ganze einfacher, serielles Bauen nenne ich das liebevoll, ja, so wie die Amis das auch machen, wo du halt relativ einfach einen sozialen Wohnungsbau irgendwo auf dem Feld und dann ist auch mal egal, ob da der Spezialfrosch leicht gerade oder nicht, ja, weil wir brauchen halt sozialen Wohnungsbau, das, da knallst du halt dann mal so eine Fertigbauhütte seriell hin, ohne 348 DIN-Normen mit irgendwelchen Abstandsflächen zum nächsten Gänseblümchen und was weiß ich. Würde ich mir sehr wünschen, dass das passiert, passiert aber ja wieder nicht. Anscheinend und dementsprechend werden sie natürlich jetzt wieder mit irgendwelchen Verschärfungen kommen. Ne? Also Mietpreisbremse haben sie ja schon verlängert, wobei das für mich nicht ganz so relevant ist, weil ich ja sehr viel an Firmen vermiete und da bist du sowieso raus, wenn du irgendwie, wenn Geschäftsleute untereinander Dinge vermieten, dann bist du in dieser ganzen Thematik nicht. Das ist immer nur mit Endverbrauchern der Fall. Also ich glaube, wir sind da auf einem leichten Entspannungsweg. Lösungen gibt es aktuell, sehe ich trotzdem noch nicht. Was ich bedenklich finde, ist natürlich dieses Riesensondervermögen, weil das wird natürlich Inflationsszenarien nach sich ziehen in Kombination mit dem Mietmangel, den wir haben, also wenig freie Wohnungen. Das heißt, Immobilien werden noch unbezahlbarer werden. Das wird meine These von mir, die nächsten vielleicht 12 Monate hält das noch, weil man so eine gewisse Unsicherheitsbubble ist und danach wird das durch die Decke schießen. Aufgrund von Angebot und Nachfrage, die Mieten werden immer teurer werden. Das wirst du auch nicht durch irgendwelche staatlichen Sanktionen bremsen können oder sonst irgendwas, weil die Leute sagen, bevor ich obdachlos bin, nehme ich halt die Wohnung mit Schimmel drin oder sonst irgendwas, was ja auch alles nicht gut ist. Ne? Und ja, mit den Inflationsszenarien, wenn wir so viel Geld drucken müssen, die Staatsanleihen, also Deutschland wird, glaube ich, abgestuft von AAA auf einen runter, wenn wir das wirklich machen. Das heißt natürlich, die Staatsanleihen werden automatisch deutlich höher bepreist in der Vergütung, in der Verzinsung. Die 10 Jahres, 20 Jahres, 15 Jahres, die ganzen langfristigen Zinsbindungen sind alle an Staatsanleihen angelehnt. Das heißt, wir werden mittelfristig auch keine Vergünstigung im Zinsmarkt kriegen, aus meiner Sicht. Das sind natürlich jetzt Szenarien, die müssen aufeinander aufbauen, wenn dann. Ne? Ja, aber es sieht ja alles danach aus. Und am Ende des Tages wird die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergehen, weil ein ganz großer Teil des Mittelstandes nicht mal mehr in der Lage sein wird, den Traum der eigenen vier Wände erfüllen zu können. Ja? Und das, heute reden wir davon, dass die sich kein rein Mittelhaus mehr kaufen können. Wir werden in Zukunft davon reden, dass die sich nicht mal mehr eine Dreizimmerwohnung kaufen können. Und das ist für mich, wenn man das im europaweiten Vergleich anschaut, die Eigentumsquote in Deutschland ist sowieso beschissen. Wir sollten viel mehr daran arbeiten, dass schon in jungen Jahren die Leute dahin gehen und sagen, hey, die erste Studentenbude ziehe ich jetzt nicht beim Basti ein, sondern da rede ich mal mit dem Papa oder mit der Mama und dann kaufen wir die mal selber. Also die Spanier machen das so, ne? Die kaufen die erste kleine Bude, Studentenzeit, dann ziehen sie mit der Freundin zusammen, dann kommen die beiden kleinen Buden weg, dann kaufen wir zusammen, weiß ich nicht, eine 50 Quadratmeter Wohnung und so hat man dann auch irgendwann auch ein Haus, weil man darauf hinarbeitet. Und in Deutschland ist halt so, ja, du wohnst die ganze Zeit zur Miete und dann willst du halt für 800.000 Euro das Haus haben und wunderst dich, warum das alles nicht funktioniert. Ich würde mir sehr wünschen, dass man da rangeht, aber ich sehe da aktuell keine Perspektive und deshalb glaube ich, für mich persönlich würde es allen in allem besser, weil für die Herausforderungen haben wir eigentlich immer unternehmerische Lösungen gefunden, weil wenn du im Business drin bist, hast du halt auch andere Ansätze. Also wenn du dich mit vielen Unternehmern, Immobilienunternehmern in dieser Immocation Bubble unterhältst, da kommst du halt auf andere Ideen, als dass irgendein Staatsbeamter in irgendeinem Bauministerium, der noch nie eine Immobilie Kapitalanlage gekauft hat, macht und dementsprechend sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Mache ich mir nicht so Sorgen drum. Auf der anderen Seite wird das, mein Vermögen wird durch die Decke gehen dadurch. Ich glaube, wir werden Immobilienpreise sehen, da wird einem Angst und Bange. Und das auch in irgendwelchen B- und C-Lagen, ich war jetzt so in Z-Lagen, weiß ich nicht, ne? Das wird vielleicht noch weiter entvölkert, aber das wird schon heftig werden. Für mich persönlich ist das gut, gesellschaftspolitisch, für meinen ethisch-moralischen Kompass finde ich das hochgradig bedenklich, wenn sich jemand, der ein abgeschlossenes Studium hat, strategisch eine Entscheidung treffen muss, bleibe ich jetzt in Köln wohnen und gründe keine Familie oder gründe eine Familie, kaufe mir ein Haus und muss aber dann nach Remscheid zum Beispiel. Das finde ich schon krass.
Ich hatte eigentlich vor, uns jetzt einen Einspieler von einer Markus-Lanz-Sendung hier zu teilen, wo die linke Politikerin, wie heißt sie, Reichinek, genau, zu Gast war und wo sie mit Lanz da auch über Miete und wo er sie fragt, ne, wie viel Immobilieneigentümer gibt's denn, ne, und so weiter und so fort. Hast wahrscheinlich auch gesehen.
Selbstverständlich.
Und ich wollte es raussuchen und habe nach diesen Stellen gesucht und habe mir dann da, wie gesagt, ich wollte das jetzt hier uns allen nicht antun, weil ich finde, das ist leider so unsäglich, wie die sich gegenseitig ins Wort fallen und nicht ausreden lassen. Und ganz im Unterschied zu Lanz und Precht, dem Podcast, den man ja sich sehr gerne anhören kann, ist das also so ein bisschen halt das Konzept der Lanz-Sendung da im ZDF, also unsäglich. Worum es ging, unter anderem die Mietpreisbremse. Und ich würde gern mal dich, deine Meinung hören aus deiner Sicht, warum die Mietpreisbremse nicht die Lösung für das Problem ist, dass Leute keine Wohnung finden.
Das ist ja relativ einfach, weil eine Mietpreisbremse nicht einen einzigen neue Wohnung schafft. Fertig.
Aber also,
staatliche Sanktionierung funktioniert nicht. Du musst ja eher, also ich glaube da fest dran, als libertärer Mensch, du musst Anreize schaffen, damit die Privatwirtschaft hingeht und sagt, hey, klar, cool, wir haben jetzt hier Steuervorteile oder wir haben jetzt hier Kredite für 1% oder wir haben jetzt hier was weiß ich. Wie gesagt, dieses serielle Bauen finde ich persönlich sehr interessant, wo man vielleicht in der Fertigbauweise ohne 1000 Regelungen einfach mal so ein Haus innerhalb von einer Woche aus dem Boden stampfen kann. Guck dir die ehemalige DDR an. Da weißt du genau, was passiert, wenn der Staat meint, das lenken zu müssen, um die Hand zu nehmen. Ja, da wurde nichts mehr investiert. Das waren alles, oder Kuba zum Beispiel. Guck dir an, wie es da aussieht. Das sind alles die Beispiele dafür, wenn man meint, man würde sowas in staatliche Hand geben. Und dann könnt ihr euch alle mal Zeit nehmen und dahin fahren und euch das angucken. Und dann werden relativ viele Leute vom Glauben abfallen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, also das ist ja auch dieses Thema, jetzt hat ja irgendwie das Land Berlin so und so viele Wonungen zurückgekauft von irgendeiner Vonovia oder was weiß ich. Ne? Also erstmal haben sie ihn total billig verkauft, dann hat Vonovia oder wie sie auch immer heißen, damit Geld verdient und jetzt haben sie die Speine teuer zurückgekauft. Jetzt kann man sagen, ja geil, das ne, cool, jetzt übernimmt der Staat oder das Land oder die Kommune da Verantwortung, aber auch dadurch entsteht nicht eine Wohnung mehr, nicht eine einzige.
Ja.
Ne? Viel schlimmer, jetzt ist es noch von Leuten bewirtschaftet, die damit keinen unternehmerischen wirtschaftlichen Erfolg erzielen müssen.
Mhm.
Also das ist ja super wichtig, dass ich als Unternehmer meine Immobilien lerne zu betreiben und weiß, wie ich sie betreiben muss, damit sie wirtschaftlichen Erfolg haben, weil wenn sie wirtschaftlichen Erfolg haben, kann ich langfristig die Wohnqualität nicht, wenn sie keinen wirtschaftlichen Erfolg haben, kann ich langfristig die Wohnqualität nicht aufrechthalten. Das heißt, die Leute wohnen alle irgendwann in abgerockten Löchern. Und da geht es jetzt auch gar nicht drum, Millionen von Euros damit zu verdienen. Ne? Aber das ist halt Instandsetzung oder Instandhaltung wird hier auch immer teurer. Und wenn du mit Immobilien kein Geld verdienst, und zwar vernünftiges Geld, und das war ja beim Lanz auch, ne? Der Durchschnitt aller kleinen Vermieter verdient irgendwie da, was weiß ich, 2-3% mit den Immobilien. Ja, wie willst du denn da den Leuten irgendwann mal ein neues Badezimmer? Da kannst du nicht mal einen neuen Durchlauferhitzer einbauen von der Kohle. Passt ja vorne und hinten nicht.
Ja, ja, also So ganz logisch finde ich das auch nicht, dass man, aber es ist ja typisch Politik. Es wird immer über ganz viele Symptome gesprochen, ja. Aber an die Ursachen geht man nicht ran. So, ja. Das hat man ja in den unterschiedlichsten Themenbereichen hat man das und man hat es, finde ich, auch hier, dass die Ursache ist, es gibt einfach zu wenig Angebot und die Lösungen gehen einfach, darüber wird sich halt nicht gut genug unterhalten. Ja, und dann steht sich ein Staat, der besonders Bürokratie gut kann, halt selbst im Weg. Das ist von niemandem wahrscheinlich irgendwie böse gemeint, aber wenn es 27.000 Richtlinien und ich kenne auch solche Fälle, wo gebaut wird und was es für Anforderungen gibt und was du alles erfüllen musst und dann überlebt sich die Stadt das nochmal anders und dann musst du doch nochmal das Dach begrünen, weil wegen irgendwas und dann musst du doch nochmal umbauen und der Architekt muss nochmal alles neu. Das ist ein Wahnsinn. Und wir stehen uns da eigentlich selbst im Weg.
Naja, und das ist aber ja auch politisch gewollt, ne? Weil du musst mal überlegen, also wenn du mal guckst, die 5 größten Arbeitgeber in Deutschland, wer ist das? Da ist VW mit drin und da ist DHL Post mit drin. Und die anderen 3 sind das Land, die Kommunen und der Bund.
Ja.
Und immer wenn wir eine neue Regierung haben, werden ja gewisse Leute in ihre Pöstchen gehievt. Ne? Also wir hatten das ja letztes Jahr, bei der letzten Regierung, glaube ich, 100.000 neue Beamtenstellen da irgendwie geschaffen oder Ministerien, was weiß ich, wie das da alles heißt. So, wenn du entbürokratisierst, hat das zur Folge, dass du deine Leute absägen musst.
Ja, genau.
Weil wenn es nicht mehr durch 10 Hände geht, mit 10.000 Fortschriften, sondern nur noch durch eine und da ist relativ schnell ein Stempel drauf und man hat das noch digitalisiert und alles, da sind halt 9 Leute überflüssig. Wo tusten die dann hin?
Ja.
Und daran scheitert es ja schon und keiner von denen gibt den Posten ab. Und jeder wird sagen, ah ja, Fritze, damals kommunal 1980, ja, da habe ich dich aufs nächste Treppchen gehievt und deshalb nimmst du mir jetzt hier auf keinen Fall meinen Posten im Bauamt weg.
Und das führt dazu, dass der Verdruss steigt, weil die Menschen das natürlich mitbekommen und irgendwie sind echt doof, ein Gefühl dafür haben, okay, warte mal, irgendwie das Thema ist hier woanders. Und dann setzt sich irgendwann so eine Action durch, wie wir es in den USA erleben, dass dann halt irgendjemand sagt, jetzt machen wir mal hier Hardcore-Kahlschlag. Ja, worüber man auch im Einzelfall, mich stecke ich auch nicht in allen Details drin, sicherlich diskutieren kann, was ist daran gut, was ist daran schlecht, ne? Aber das ist das logische Ergebnis daraus, dass irgendwann sich ein Extrem durchsetzt und sagt, so jetzt mal hier Schluss mit lustig und jetzt kommt hier die Sense.
Ja, das ist
was
so.
Was wahrscheinlich auch nicht gut ist, weil man
hätte Extrem es ist nie gut.
Ne? Man hätte es ja vorher irgendwie auch ein bisschen dosierter und
Das ist aber doch relativ einfach. Wenn man ausgewogen das alles macht und nicht komplett in eine Richtung abdriftet, so wie es aus meiner Sicht gerade in der Politik ist, dann hast du, also wenn es links gibt und Mitte gibt und rechts gibt, dann hast du normalerweise, und das ist auch alles vernünftig aufgeteilt, und wir reden jetzt, ne, dann hast du für rechtsextrem und für linksextrem ist kein Platz mehr an dem Tisch zum Essen.
Ja.
Wenn du aber in eine Richtung abdriftest, dass ein großer Teil der Bevölkerung vielleicht meint, es läuft jetzt extrem nach rechts oder extrem nach links, machst du automatisch für den Gegenpol einen Platz frei.
Ja.
Und das ist genau der Grund, warum es vielleicht jetzt so ist, wie es ist. Also ist halt schwierig. Ich habe das auch nochmal, um ein Stück wegzukommen von dem ganz politischen Thema. Wir haben ein Grundstück gekauft oder ein Haus gekauft in Düsseldorf, da hinten ein Grundstück dran, 1400 Quadratmeter. Ist wie ein U umschlossen mit wohnwirtschaftlichem Bau. Jetzt haben wir Max Körner, Grüße gehen raus, unser Architekt von Immocation, der auch in Düsseldorf lebt, gute Connections da hat, der hat da eine Bauplanung gemacht. Wir haben da alles mit reingenommen, was der Staat gerne hört und sieht. Ja? Also sozialer Wohnungsbau mit Kostenmiete, sprich Wohnpreisbindung, irgendwo 7 € den Quadratmeter. Wir haben sämtliche KfW-Förderung, wir haben Passivhausstelle, alles, was die haben wollen, mit eingebaut. Das hat relativ lange gedauert, das auszuklamüsern. Da wären, glaube ich, 36 Wohnungen entstanden. Sozialverträglicher Wohnraum, klimaneutral, alles, was das Herz begehrt. Ja, genauso, wie es quasi im grünen Buch steht. Du konntest gar nicht sehen, wie schnell dieser Bauantrag abgeschmettert wurde. Warum? Weil 500 Meter weiter ein Gewerbegebiet ist. Ein Teil neues Gewerbegebiet entsteht und dann kann man auf irgendeiner Grundlage da nicht hinbauen. Da ist aber schon ein Gewerbegebiet. Die erweitern das nur. Und dann habe ich da nachgefragt, die sagen, das geht auf gar keinen Fall, das brauchen wir gar nicht weiterreichen. Denkt mir so, ja, eine Stadt Düsseldorf wächst exponentiell, weil es halt eine sehr beliebte Stadt unter den Top 10 in Deutschland ist. Also, wäre der Bauantrag durchgegangen, hätte das bestimmt 2,5 Jahre gebraucht bis zur Bewilligung. Abschmettern hat 2 Monate gedauert. Ja. Und auch keine Diskussion oder sonst irgendwas. Und da siehst du genau, wo der Fehler ist.
Ja. Ja.
Ja. Mach doch mal das Abschmettern 2,5 Jahre, wo man immer wieder sagt, und was man dann vielleicht durchwinkt. Ja. Und das Durchwinken am Anfang erstmal, ne, sag erstmal prinzipiell, hier sind, also, nein, da gibt's dann irgendwelche Normen und sonst irgendwas. Ja, jetzt haben wir ja dieses Grundstück und,
wird halt nicht gebaut.
Da wird dann halt nicht gebaut und da fährt dann jetzt halt der Rasenmäherroboter und dann ist halt Rasen. Ja, okay.
Ja. Ja.
Dann soll sich aber bitte keiner beschweren am Ende des Tages, ne?
Ja, ja, und das wird.
Da hätten wir kein mega Geld verdient, ne? Das muss man auch fairerweise sagen. Das wäre so eine Plus-Minus-Null-Nummer gewesen, weil mit den ganzen Auflagen und so. Das hätte auch nur mit den ganzen Förderungen funktioniert. Aber das war jetzt nichts fürs Portemonnaie. Das war einfach, um da auch mal ein Stück weit vielleicht irgendwie was zurückzugeben. So, ne? Also Neubau wollte ich sowieso immer mal machen, weil ich das cool finde. Habe ich noch nie gemacht. So, da wirst du halt so, also die Planung hat so lange gedauert und da wirst du so abgebügelt. Dann meinst du, ich habe Bock, sowas nochmal anzufragen in Düsseldorf, wenn ich ein Grundstück habe? Wofür soll ich das machen?
Ja. Ja, also genau, darüber wird, finde ich, zu wenig gesprochen. Das ist, es lässt sich leichter über andere Themen, über oberflächlichere Themen streiten, vor allem schön, und dann kann man alle einordnen. Bist du
Ja,
links, bist du rechts, bist du
ja.
was auch immer.
Du, oder
Aber.
mein Haus in der Hunsrückstraße da auch, ne? Also die dritte Etage ist jetzt seit 2 Jahren nicht bewohnt, 180 Quadratmeter. Steht dem Markt nicht zur Verfügung. Und ich habe gute Connection. Wir hatten da in Wuppertal zur ukrainischen Flüchtlingshilfe. Wir hätten wunderbar da Leute unterbringen können. Alles kein Problem. Ich hätte da mir einen Stempel eintragen lassen von wegen, du darfst da nur die und die Klientel reinpacken, weil wenn wir das hier bewilligen, extra Genehmigung und bla 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 bla. Nö.
Ja, also, wie schön aufbauend doch dieses Thema ist, wenn man sich mit den politischen Rahmenbedingungen beschäftigt. Nee, es ist wirklich leidig. Aber lass uns mit Blick vor allem auch auf die Uhr, auch wenn ich mich noch total gerne über deine Privatinsolvenz unterhalten hätte, was wir vielleicht einfach in die Zukunft verschieben.
Ich komme gerne noch mal wieder, Aaron, kein Problem.
Also total gerne. Lass uns zum Abschluss kommen, und zum Abschluss gibt es. Ich mache es einfach weiter. Die Halbsätze, Basti. Ich fange einen Satz an, du beendest ihn.
Ach du Scheiße, da ist aber auch hier eine Session heute.
Ja.
Okay, jetzt muss ich auch noch nachdenken. Meine
Ist ganz
Güte.
einfach. Fangen wir an. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
Ich am Meer bin.
ich bin ein Andersmacher, weil
Ich immer über den Tellerrand gucke und sehen will, was hinter der Hecke ist und hinterm Tellerrand und so weiter.
wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
Ist das auch mal richtig zwischendurch und gehört auch dazu. Und dann muss man sich reflektieren und trotzdem weitermachen, weil Zweifel ist gut, Unterbewusstsein ist gut, machen ist am Ende, hat es mich gelehrt, immer besser gewesen.
der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war:
Kauf Immobilien.
wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
Ja. Würde ich genau da sein, wo ich gerade bin, nur mit meiner Familie in Holland am Meer.
Das ist doch ein schönes
Witzigerweise. Oder traurigerweise auch, ne?
Schlusswort.
Aber das ist, ja. Ich bin
Ich
nicht so
wünsche
der Typ, der
dir.
sagt, ja, boah, dann würde ich jetzt nochmal Achterbahn fahren oder aus dem Flugzeug springen oder so. Ne.
Also wenn du.
In die Beachbar gehen und einen Cocktail schlürfen und sagen, okay.
Ich wünsche dir natürlich ein langes Leben. Wir werden uns wiedersehen,
Ich dir auch, mein
Basti.
Lieber.
Und danke, liebe Grüße nach Holland. Und ich danke dir für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken, dass du mich eingeladen hast. Jederzeit gerne wieder, war sehr angenehm.